The Roadjack, der Podcast von Intellica.de.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Mobility-Podcasts. Für die aktuelle Ausgabe fuhr ich in Berlin wieder in das Motion Lab und dort traf ich mich mit Beris Seelbach und Philipp Kahle. Gemeinsam mit Murat Günak gründeten sie die Firma Tretbox, die heute eher unter der Marke Ono bekannt wird. Die Ono ist jedoch nicht nur eine Marke, sondern ein Fahrzeug, das dabei helfen soll, die Mobilitätswende insbesondere in der Logistik zu pushen. Im Interview reißen wir die verschiedensten Aspekte eines Startups ab, das sich ausgerechnet der sehr aufwendigen Hardwareentwicklung widmet. Wir sprechen über Prototypen, Investoren, aber auch darüber, wie wichtig das permanente Testen ist und wie genau dieser Punkt für ein besonders gutes Verhältnis zu Kunden und den eigentlichen Nutzern führen kann. Doch zuallererst wollte ich natürlich von den beiden Gründern eine ganz persönliche Beschreibung ihres Produktes. Was ist also die Ono?
Die Ono heißt das immer noch und für mich ist die Ono die Antwort auf die heutigen drängenden Probleme, die wir in Großstädten haben, was das Thema Wirtschaftsverkehr angeht. Also die Ono ist die Lösung für den Wirtschaftsverkehr.
Und Philipp, du musst jetzt vielleicht mal ein bisschen erklären, wie sieht denn die Ono aus und was kann die Ono?
Meine Antwort ist technischer. Ich würde sagen, die Ono ist der Mikrotransporter auf dem Radweg. Und das beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Beres guckt schon wieder. Aber es ist technisch so, dass wir ein Fahrzeug haben zwischen Fahrrad und Auto, was eben die Anforderungen von der Logistik her erfüllt, welche die Logistikunternehmen halt in Städten stellen, aber eben deutlich kompakter ist als ein Transporter und auch viele andere Vorteile hat, wie Führerscheinfreiheit und dergleichen.
Und eine Sache, die ich mal aus einer Führung mitgenommen habe, ihr habt inzwischen auch das Thema mobilen Container ganz spannend integriert. Vielleicht müssen wir das auch nochmal kurz beleuchten.
Ja, also damit das ein sinnvoller Logistikprozess bleibt, oder ein effizienterer wird, als es bis jetzt ist, ist notwendig, dass man den Container halt tauschen kann. Weil wir haben natürlich ein Ladevolumen, was erstmal per se deutlich geringer ist als bei einem Transporter. Aber durch die Möglichkeit des Containertauschens, ich eigentlich wieder mehr transportieren kann am Tag, als ein Transporter das vielleicht schaffen würde.
Und das Fahrzeug, ich würde es aus meiner Perspektive beschreiben als ein dreirädriges Fahrzeug, was vorne den Fahrrad, hinten den Container drauf und der Fahrer ist halbwegs geschützt. Stimmt ihr mir dazu?
Absolut richtig. Es ist rechtlich gesehen ein dreirädriges E-Cargo-Bike, also ein Elektro-Cargo-Bike in Europa und auch in Nordamerika wird das rechtlich als Fahrrad eingestuft und damit genießen wir alle Vorteile und Prämissen, die ein Cargo-Bike hat. Kurzer Vergleich der Relevanz. Letztes Jahr wurden in Deutschland um die 39.000 E-Cargo-Bikes verkauft. Das sind mehr als Elektroautos zugelassen worden in Deutschland, damit man mal sieht, dass wir da auch mittlerweile richtige Marktzahlen haben. Und es ist ein Wachstum von 80% gewesen von 2017 auf 2018.
Und jetzt gucken wir mal so ein bisschen die Story dahinter. Also ich weiß, Beris, als du mich mal angerufen hast und gesagt hast, komm doch mal vorbei, komm dir mal was angucken, da war die Ono, hieß glaube ich sogar noch anders, ich glaube Tretbox, wenn ich mich nicht irre. Und gleichzeitig war es eher noch ein System, wo man sagen kann, das könnte ein kleines Personenfahrzeug werden. Heute haben wir jetzt schon geklärt, es ist eher ein Logistikthema. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen die Story abreißen. Wie kam es von dieser Idee damals bis heute, da, wo wir ja in Testläufen oder wo ihr inzwischen in Testläufen unterwegs seid?
Philipp, Murat und ich, wir sind drei Gründer und wir haben alle drei zusammen an einem Elektroauto-Projekt gearbeitet. Das war das Elektroauto Mir in Frankreich. Murat hatte das mit aufgebaut und vor allem sich ums Design und das Business Development auch gekümmert. Und Philipp und ich waren damals noch bei Lautlos durch Deutschland und haben den Import gemacht und den Vertrieb. Und wir haben zu dritt eigentlich realisiert, dass ein Elektroauto ist besser als ein Verbrennungsauto in der Stadt, lokal emissionsfrei. Aber du hast immer noch die ganzen Probleme, die ein Auto so mit sich bringt. Du stehst im Stau, du musst einen Parkplatz suchen, es ist teuer, du brauchst eine Ladeinfrastruktur und so weiter und so fort. Und deswegen haben Philipp, Murat und ich uns eben überlegt, wir müssen ein Fahrzeug schaffen zwischen Fahrrad und Auto, das irgendwie die besten Vorteile aus beiden Welten verbindet. Und so ist dann erstmal die Tretbox entstanden. So hieß auch die Firma und heißt die Firma heute noch. Die Tretbox war eigentlich ein zweisitziges Elektrofahrrad mit Wetterschutz. Ja, der Wetterschutz war noch konzeptionell und nicht umgesetzt. Und damit sind wir an den Start gegangen, haben aber relativ schnell gemerkt, dass da mit Geld zu verdienen unglaublich schwer ist, weil die Privatkunden sind haben alle individuelle Wünsche, wissen nicht genau, wo sie es abstellen soll. Das darf natürlich nicht teurer sein als ein Auto, es darf aber auch nicht viel teurer sein als ein Fahrrad. Ein sehr, sehr schwieriger Markt. Und dann sind wir mit Logistikern in Kontakt gekommen, allen voran UPS in Hamburg, und haben da eigentlich gesehen, dass ein Riesenbedarf in Zukunft herrschen wird an professionellen elektrischen Cargo-Bikes. Und haben dann so, wie man in der Startup-Welt ja sagt, gepivotet. Das heißt, wir haben die Strategie angepasst vom Personentransport hin zum Cargo-Transport.
Und dann musstet ihr natürlich irgendwann auch, spätestens dann musstet ihr ja Investoren überzeugen, beziehungsweise vielleicht habt ihr das am Anfang ja schon machen müssen. Könnt ihr das vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie das gelaufen ist in der ersten Phase?
Klar, wir haben gepitcht auf unterschiedlichen Veranstaltungen. Am Anfang macht man das ja nur mit PowerPoint. Irgendwann hat man dann einen Funktionsträger. Und wir haben dann über Zufall mehr oder weniger Kontakt zur Wolfsburg AG bekommen. Und die Wolfsburg AG hat in Niedersachsen breite Radwege geplant, um die Städten und Kommunen miteinander zu verbinden. Und haben eigentlich gesagt, wir planen da jetzt 4 Meter breite Radwege. Wer oder was fährt denn dann dort? Und dann haben sie eigentlich gesehen, ja, Ono oder Tretbox, die entwickeln ein großes Elektrofahrrad. Das finden wir super. Das passt zu unserer Infrastruktur. Und dann konnten wir die Wolfsburg AG überzeugen, auch in uns zu investieren. Und das ist nach wie vor einer unserer wichtigsten Investoren, die uns von Anfang an unterstützen und begleitet haben. Und ich kann hier nur lobende Worte für die finden, die das auch sehr, sehr toll einfach machen.
Ihr seid in erster Linie aus meiner Warte erstmal ein Startup, was sich um Hardware kümmert. Also aus dem, was ich in den vergangenen Jahren gelernt habe, ja, ist ein bisschen der, glaube ich, der schwierigste Weg, weil Hardware selber herstellen immer noch einen ganz anderen Aufwand bedeutet, als wenn man Software irgendwo entwickelt und die vielleicht versucht, irgendwo zu implementieren. Könnt ihr mal aus eurer Perspektive so ein bisschen beschreiben, wie das Geschäftsmodell dabei aussehen wird? Ist das ein reines Hardware-Geschäftsmodell oder hängt da jetzt mehr dran?
Für uns gibt es eigentlich keine DNA des Fahrzeugsherstellers, sondern eines Mobilitätsdienstleisters oder Transportdienstleisters. Und das heißt, wir werden das Fahrzeug vor allem in einem Full-Service-Leasing oder Full-Service-Miete anbieten, Vehicle as a Service, wie wir es auch nennen. Und jedes Produkt heute besteht aus einer Hard- und einer Software-Komponente oder jedes Hardware-Produkt besteht auch aus einer Software-Komponente. Und am Ende werden wir das Fahrzeug liefern, aber auch einen Akku, einen Zugang zum Akkutauschsystem, Flottenmanagementsystem, was eine Software ist. Eine Versicherung wird es dazu geben, eine Wartung und ein Verschleißpaket. Und am Ende wird der Kunde einen monatlichen Preis zahlen und dafür immer eine Lösung haben, um Dinge von A nach B zu transportieren. Das heißt, ja, wir haben uns einen schweren Weg ausgesucht mit der sehr großen Hardware-Komponente, aber auch jede Hardware hat heute eine Software-Komponente und auch in dem Fahrzeug ist natürlich Software, da kann Philipp vielleicht auch gleich noch was dazu sagen. Also Hardware alleine existiert heute eigentlich nicht mehr, vor allem nicht im Startup-Bereich. Aber es ist natürlich nicht einfacher, wenn man einen hohen Hardware-Anteil hat. Andererseits gibt es auch nicht so viele, die das tun. Ja. Jede Medaille hat 2 Seiten und auch in dem Fall.
Philipp, dann erzähl doch mal ein bisschen, wie funktioniert denn die Software-Seite von eurem Fahrzeugsystem und all dem dahinter?
Naja, wir haben sicherlich im Gegensatz zu anderen Fahrrädern, wo man jetzt nicht so vermutet, dass da viel Software drauf ist, haben wir ein richtiges Fahrzeug-Bus-System, wie man es im Auto auch kennt. Also Cannabus ist da das Stichwort im Fahrzeug drin und da läuft natürlich sehr viel Software drauf. Wir haben ein Hauptsteuergerät, was im Grunde die gesamte Regelung des Fahrzeugs übernimmt. Wir haben Untersteuergeräte wie die Motorsteuerung, wie den ganzen Displaybereich vorn, wie die Connectivity-Einheit zum Backend. Also wir können auch in der Cloud Zugriffsrechte aufs Fahrzeug über einen Flottenmanager eben einstellen. Und diese ganze Software ermöglicht uns eben auch einen reibungsfreien Prozess für den Nutzer. Ja, also dass er eben ein Ausloggen, das geht alles ruckzuck. Wir haben elektrische Schlösser an den Containertüren hinten und das ist alles mit Software eben bei uns gesteuert. Deswegen hat unser Produkt im Gegensatz zu anderen gleichwertigen Produkten eben einen sehr hohen Softwareanteil und das erlaubt uns eben auch perspektivisch Predictive Maintenance, also vorhersehbare Wartungsfälle vielleicht zu detektieren. Das erlaubt uns zum Beispiel die Thematik Software on the Fly, wie das der Tesla auch so ein bisschen macht, dass man ein Software-Update, dass man neue Funktionen aufs Fahrzeug draufbringen kann und daran arbeiten wir eben auch, weil am Ende geht es darum, dass der Nutzer, was ja bei uns erstmal nur Gewerbetreibende auch sind, also professionelle Nutzer, da muss das Fahrzeug 24 Stunden, 7 Tage in der Woche einsatzbereit sein und wir versuchen halt Tag für Tag daran zu arbeiten, dass das so ist und so bleibt.
Jetzt gibt es da so 2 Punkte, die für mich da spannend sind. Also zum einen, ihr sitzt jetzt hier im Motion Lab, das ist noch eine Art Coworking Space mit viel Hardware, also wo man einfach auch wirklich Hardware entwickeln kann. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wir sitzen jetzt hier in Berlin. Was passiert mit dem Kunden, der in Augsburg vielleicht euer System betreiben will? Das heißt, ihr müsst ja doch eine relativ dezentrale Thematik aufstellen, oder?
Wir haben die Strategie, städteweise zu wachsen. Das heißt, wir wollen nächstes Jahr 200 Fahrzeuge in Berlin auf die Straße bringen und wollen dann Stadt für Stadt quasi wachsen und dort immer mit einem eigenen Service- und Vertriebsteam. Das heißt, wenn jetzt nächstes Jahr unbedingt einer ein Fahrzeug in Augsburg haben will, würden wir da erstmal Nein sagen. Ähnlich wie die Scooter-Sharing-Firmen das ja auch machen, von Stadt zu Stadt zu wachsen, verfolgen wir die gleiche Strategie. Und es wird sicherlich irgendwann einen Zeitpunkt geben, wo man dann explosionsartig in viele Städte geht, dann vielleicht auch zusammen mit einem Partner, der da die Service-Prozesse quasi darstellen kann.
Und wenn wir jetzt von der Produktion der Fahrzeuge sprechen, wie soll das mal aussehen?
Wie du ja gesagt hast, sitzen wir im Motion Lab. Das ist ein Coworking Space. Wir haben hier beschränkte Flächenmittel vor allem oder beschränkte Fläche. Das ist aber auch gut so. Wir sind eine kleine Firma, Hardware-Startup, verbrennt mehr Geld wahrscheinlich als ein Software-Startup. Und deswegen haben wir die Strategie, dass wir die Produktion mit externen Produktionspartnern durchführen. Das ist ein langer Prozess, den wir vor langer Zeit auch schon angestoßen haben, dort die richtigen Partner zu finden, sodass wir da wieder auf die Expertise von professionellen Montageunternehmen, nenne ich es jetzt mal, zurückgreifen, die dann die Flächen haben, die Mitarbeiter haben, die da auch flexibel auf Bestellungen reagieren. Man muss sich auch vorstellen, bei uns sind ja Bestellungen auch nicht mal da eins, mal da eins, mal da eins, sondern dann will einer 100, dann will einer 300, will einer 5. Also das sind ja ganz unterschiedliche Größen. Also da wird eine Schwankung auch da sein, die dann abgepuffert werden können muss. Und da arbeiten wir eben mit professionellen Produktionspartnern zusammen, sodass wir als Unternehmen Tradebox flexibel und schlank bleiben können, mit unserem Geld da entsprechend auch haushalten können und die externe Expertise, die ja auch dann höher ist als das, was wir als junges Team haben, eben mit einkaufen.
Wenn ich über die ONO berichte, außerhalb der eigenen Dunstkreise, die also nicht viel mit Elektromobilität, mit Logistik und Ähnlichem zu tun haben, die fragen mich immer zuerst, ja, und was machen dann diese Fahrer im Winter? Weil auf der einen Seite haben wir die Diskussion über die Verkehrswende und damit auch eine Logistik- und Transportwende. Menschen müssen auf der letzten Meile irgendwie zu ihrem Päckchen anders kommen als bisher. Und euer Weg ist eine Option, die ich ganz spannend finde, aber wo mich natürlich immer wieder die Leute fragen, ja, was machen die Leute dann im Winter? Könnt ihr vielleicht da nochmal so ein bisschen beschreiben, was das Fahrzeug hergibt, um den Arbeitsplatz dann auch so attraktiv wie möglich zu machen?
Also ich glaube, wenn man sich vorstellt, dass wir zum Beispiel über Paketzusteller sprechen, der stellt 80 bis 120 bis 150 Pakete am Tag zu, dann kann man sich vorstellen, dass er eh die meiste Zeit außerhalb des Fahrzeugs ist. Der hat also schon mal per se eine wettergeeignete Kleidung an. Und dann, wenn man sich dann vorstellt, was stört eigentlich am meisten beim Fahrradfahren, das ist Regen und Wind. Und dafür haben wir eben unser Fahrzeug so entwickelt, dass wir einen vollen Wetterschutz haben von Kopf bis Fuß. Natürlich ist da auch ein Einstiegsbereich offen. Da wird auch mal ein bisschen Regen unter Umständen reinkommen. Aber es geht um einen größtenteils wettergeschützten, also wind- und regengeschützten Bereich. Das ist eigentlich das, wo es auch im Winter dann fahrbar bleibt, weil man eben den Wind nicht hat, den Wind bei Nässe vor allem, was auch Kälte erzeugt, das nicht hat und deswegen da schon mal geschützt sitzt. Wir arbeiten an Themen wie Griffheizung, Sitzheizung sind da so Themen, wo man dran arbeiten kann, um das noch zu verstärken. Aber grundsätzlich die Kombination aus der wettergeeigneten Kleidung und unserem Wetterschutz ist eigentlich das, was das Fahrzeug auch im Winter nutzbar bleiben lassen wird.
Und jetzt weiß ich, ihr seid aktuell mit 2 Testläufen draußen unterwegs. Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen noch beschreiben, die wievielte ONO ist es denn, die dann jetzt in einem Testlauf stattfinden kann? Technisch interessiert mich da in dem Fall, wie viel Zwischenversionen gab es denn von der ONO?
Zu dem jetzigen, was man schon Vorserie nennen könnte, Status, gab es 3 Vorstufen mit insgesamt, wenn man die vorhin angeführten vierrädrigen, also die Personenfahrzeuge noch nimmt, mit insgesamt 8 Prototypen. Vom Entwicklungsprozess war es mir wichtig, dass wir immer so schnell wie möglich, wenn wir irgendeinen wichtigen Schritt in der Konstruktion, in der Entwicklung gemacht haben, dass wir das aufbauen, testen, das gesamte Team das auch testet und das mit Kunden vor allem testen. Das heißt, wir haben, nachdem wir vor 2 Jahren mal mit UPS gesprochen haben, was die so grob sich vom Fahrzeug vorstellen, haben wir das so schnell wie möglich irgendwie in Computer gebracht, dass wir Bauteile herstellen können und haben das aufgebaut. Innerhalb von wenigen Monaten hatten wir dann das erste fahrbare Fahrzeug da, haben UPS wiederum eingeladen, haben mit dem ersten Funktionsträger, haben wir es damals noch genannt, das halt haben wir UPS dann testen lassen, andere Kunden testen lassen, um daraus wiederum Erkenntnisse zu erlangen und um daraus auch die Stimmen, die wir teilweise jetzt zurückbekommen von Paketzustellern, das sei das Beste, was sie mit Abstand getestet haben, das kommt daraus, weil wir deren Anforderungen erfüllt haben und sie früh eingeladen haben, uns nicht geschämt haben, uns nicht eingesperrt haben, dass wir bloß einfache Funktionsträger zeigen, haben wir immer gezeigt und getestet und das ist das Wichtige. Also wir haben, wie gesagt, 3, 4 Schritte vorher gemacht mit insgesamt 8 Prototypen Und jetzt sind die im realen Einsatz, die sind 100% funktionsfähig, die halten auch durch. Die haben bis jetzt keine Ausfälle gehabt und haben schon viele Kilometer natürlich abgespult. Und jetzt geht es bei uns darum, dass wir die Serienentwicklung durchführen. Da sind natürlich Themen wie günstige Produktion, Dauerhaltbarkeit über Jahre natürlich wichtig. Das, was man jetzt noch nicht testen konnte, darauf fokussieren wir uns jetzt.
Das wäre tatsächlich nochmal ein schönes Stichwort. Haltbarkeit, das ist gerade so die größte Diskussion, die man bei dem neuesten Mobilitätstrend Mikro-Elektro-Scooter hat. Immer wieder ist die Diskussion, dass die Dinge einfach nicht lange genug halten. Mit welcher Länge, mit welcher Dauer rechnet ihr denn oder welche ist denn Ziel?
Das ist eine etwas komplexere Frage, weil es bei uns nicht um wenige Monate geht, die das Ganze halten soll, wie man es jetzt bei den genannten Mikroscootern teilweise in der Presse hört. Wir haben den Wunsch, ich sag mal ganz salopp, dass das so lange hält wie ein Fahrrad. Und ein Fahrrad hält eigentlich ewig. Also es wird auf technisch gesagt auf Dauerfestigkeit ausgelegt. Vor allem Komponenten, die nicht von Verschleiß betroffen sind, wie ein Rahmen, wie gewisse Karosserieteile und dergleichen. Natürlich wird man Ketten, Räder etc. auch mal tauschen müssen, aber grundsätzlich ist unser Ziel, dass das Produkt langfristig funktioniert. Deswegen, wie auch schon Beres gesagt hat, geht es vom Geschäftskonzept eher darum, dass wir Partner auch langfristig über eine Rate binden und denen die Mobilität zur Verfügung stellen. Und dafür ist halt auch gut, wenn das Produkt lange hält, was auch wieder einen gewissen Einfluss natürlich oder einen gewissen Vorteil für Nachhaltigkeit eben hat, dass wir nicht immer wieder nach kurzer Zeit schon neue Fahrzeuge herstellen müssen und recyceln müssen oder dergleichen. Also das ist unser Wunsch und unser Ansatz dahinter und so legen wir das auch technisch aus.
Kommen wir schon zur letzten Frage. Beres, du hattest schon erzählt von den vermutlich 200 Fahrzeugen, die im nächsten Jahr in der Stadt sein sollen. Wenn ich jetzt euer Geschäftsmodell richtig verstanden habe, ist das entweder einer oder sind das mehrere Kunden? Ist das sozusagen der nächste Schritt?
Genau, nach den Pilottests oder nach den Fahrzeugen, die jetzt auf der Straße sind, kommen die Bestellungen und dann kommen die Serienfahrzeuge nächstes Jahr auf die Straße und ersetzen die LKWs, die in der zweiten Reihe parken. Weil das ist auch immer wichtig im Punkt auch auf die Mikroscooter. Wir kommen nicht noch zusätzlich in die Stadt, sondern wir ersetzen LKWs und andere Fahrzeuge. Und das auch im Verhältnis 1:1. Sorgen damit für einen besseren Verkehrsfluss und für eine bessere Lebensqualität in den Städten. Das ist dafür, treten wir jeden Tag an und das ist unser oberstes Ziel.
Meine Herren, ganz herzlichen Dank.
Danke.
Danke dir.
Hack the Roadjack, der Podcast von intellica.de.